HR Info Kultur
mit Tanja Küchle. Fast jeder 10. Mensch in Deutschland hat eine schwere Behinderung. Doch in der Kulturszene sind Menschen mit Behinderung kaum sichtbar. Woran liegt das? Und wie kann man das ändern? In den nächsten 25 Minuten geht es um Projekte und Menschen, die genau das tun, die sich für Barrierefreiheit und Inklusion in der Kultur einsetzen. Das Tanztheaterstück Babylon der Lorenz-Stiftung ist so ein Projekt. Ich habe mit Miguel Cermenio, Choreograf und Regisseur des Stücks, gesprochen. Hallo, Herr Cermenio.
Hallo, guten Tag.
Herr Cermenio, Sie leiten im inklusiven Tanzprojekt Babylon knapp 200 Menschen an. Sechstklässler sind dabei und Rentner, Menschen mit und Menschen ohne Behinderung. Warum machen Sie das?
Ich habe ja schon mein ganzes Leben mit Tanz mich beschäftigen. Erst als Solotänzer in Mexiko, Hongkong, in der Schweiz, in Zürich und die letzte Station war in den Stadttheatern in Deutschland. Und ich habe immer die Erfahrung, dass Tanz gibt was Positives den Menschen. Nicht nur physisch, so dass man entwickelt körperliche Beherrschung, aber auch eine Zusammenhalten mit den anderen. Das ist eine kollektive Aktivität. Das mache ich immer sehr gerne. Und wenn ich kann dann produzieren, dass Menschen zusammenbringen und zusammen eine gute, große Erlebnis haben, das fühle ich mich sehr glücklich.
Ist Tanz da besonders gut geeignet für inklusive Projekte, um dann alle möglichen Menschen mit unterschiedlichsten Bedingungen und Fähigkeiten einzubinden?
Ich glaube, Tanz ist die beste von den Kunstformen für diese Art von Aktivitäten, dass man bringt Leute zusammen. Natürlich, das mit Musik ist auch der Fall, aber in Tanz hat man den physischen Kontakt. Man kommt sehr nah. Und dazu, man ist Teil von einer großen Maschinerie. Das bedeutet, in einer Choreografie, alles muss stimmen. Und man merkt, dass die gemeinsame Arbeit, die Zusammenarbeit, das Zusammenhalten, die Unterstützung zueinander ist sehr deutlich für den Prozess. Wir haben diesen großen Unterschied von Menschen, von ganz kleinen Kindern, von Grundschülern, bis vielleicht der Älteste ist 80 Jahre alt, von der verschiedenen sozialen Hintergründe, viele Migranten auch dazu, viele Menschen auch mit Behinderung, ohne Behinderung und die alle arbeiten zusammen für diese eine Ziel. Und zwar unsere Geschichte zu zeigen, wo die Kommunikation ist wichtig.
Babylon heißt es. Welche Geschichte erzählt das Stück?
Ja, das Hintergrundthema ist die Kommunikation. Da haben wir diese Sprache, dass die Menschen können sie nicht mehr kommunizieren, als sie versuchten, diese Babelturm zu bauen, so hoch, so groß, so wichtig und mächtig wie Gott zu sein. Und die Strafe war, dass sie konnten sie nicht mehr kommunizieren. Und unsere neue Interpretation der Geschichte von der Turmbau zu Babel, wir wollen dann zeigen, dass obwohl wir haben jetzt aktuell die beste und schnellste Kommunikationsmöglichkeit durch Internet, durch WhatsApp etc., es funktioniert nicht für die ganze Menschheit. Da bleiben wir Menschen noch sehr individualistisch, mehr und mehr, und auch sehr egoistisch.
Also wenn ich Sie richtig verstanden habe, geht es um eine Aktualisierung dieses Stücks, den Turmbau zu Babel und diese Sprachverwirrung, dass die Menschen plötzlich anfangen, verschiedene Sprachen zu sprechen und einander nicht mehr verstehen können, in das Hier und Jetzt zu bringen. Und mit welchen Mitteln passiert das? Ist das ein reines Tanzstück oder was passiert da alles auf der Bühne?
In diesem Stück handelt sich mehr auf ein Musiktheater, wo Musik, Video, Tanz, Texte, Beleuchtung, Kostüme, Requisite, alles folgt einem einzelnen Ziel, das ist, unsere Geschichte klar und deutlich zu erzählen.
Dem inklusiven Tanzstück Babylon sind schon zwei frühere Tanzprojekte vorangegangen. Also das war die Schöpfung 2015 und die Arche 2019. Und da kommen dann Profimusiker und auch Sie als professioneller Tänzer und Choreograf zusammen mit Menschen mit Behinderung, ohne Behinderung, mit Schülern, mit, Sie haben auch gesagt, der älteste Teilnehmer ist 80 Jahre alt. Wenn jetzt zum Beispiel jemand nicht hören kann, eine Teilnehmerin oder ein Teilnehmer oder jemand sitzt im Rollstuhl, wie integrieren Sie den in so eine Szene?
Was ich mache dann ist erst zu merken, wo sind die Begabungen, mehr als die Begrenzungen von den Menschen. So, dieser Prozess geht am Anfang in Kennenlernen, dass wir merken, wo können wir das noch vergrößern, vertiefen, Sicherheit bringen und dann zu finden, welche Figur kann bestimmte Menschen spielen, dass sie sind authentisch. Jeder hat einen Platz, einen Ort in dieses Stück.
Der Unternehmer und Stifter Heinz-Jürgen Lorenz hat ja mit seiner Stiftung dieses Projekt ins Leben gerufen, nach eigener Aussage, um etwas zu verändern, um Inklusion tatsächlich möglich zu machen. Und jetzt steht nach fast 10 Jahren Arbeit der Abschluss dieses großen inklusiven Tanzprojekts an. Am 9. Juli wird mit Babylon der letzte Teil dieser Trilogie im HR-Sendesaal aufgeführt. Wie geht's Ihnen?
Auf der einen Seite bin ich ein bisschen traurig, weil das ist ein Schluss von einer Periode meines Lebens. Aber ich weiß, dass es wird weitergehen. Vielleicht nicht mit mir. Und das ist auch egal. Bin ich nicht der Wichtige. Das Wichtige ist, dass da gibt es viele Leute jetzt in der Region Frankfurt, dass das Erleben haben und dass etwas in seinem Leben geändert hat. Dass sie haben ein besseres Verständnis für andere Menschen mit Behinderung, dass sie haben mehr Verständnis von Flüchtlingen, von Einwanderern, Menschen, die auf ersten Blick sind anderes und die normale Reaktion war früher Angst und das hat sich geändert und das ist dank dieser Initiative von Herrn Lorenz und ich fühle mich eigentlich sehr froh, dass ich ein kleiner Teil von diesem Prozess sein könnte.
Das hört man auf jeden Fall Ihre Begeisterung. Miguel Cermeño, Tänzer und Choreograf des inklusiven Tanzprojekts Babylon. Haben Sie vielen Dank.
Ja, vielen Dank Ihnen.
Die Musik, die im Tanztheaterstück Babylon von Profimusikern live gespielt wird, reicht von den Cranberries bis zu Beethoven. Das an, bei so einem großen inklusiven Tanzprojekt mitzumachen? Und was bringt es tatsächlich aus Teilnehmersicht? Björn Oltersdorf dürfte das wissen. Er macht mit beim Tanzprojekt Babylon der Frankfurter Lorenz-Stiftung. Hallo, Herr Oltersdorf.
Ja, hallo.
Herr Oltersdorf, was ist Ihre Rolle in dem Tanzprojekt Babylon?
Genau, ich bin einer der Mittänzer und habe da die Rolle mit in der Familie vom Noah, sage ich mal, am Anfang gleich mit zu landen quasi. Und das ist eine sehr, sehr aufregende Rolle erstmal.
Also die ersten Menschen, die nach der großen Sintflut sozusagen mit der Arche Noah dann auf dem trockenen Land ankommen, da sind Sie mit dabei.
Genau, richtig. Mhm.
Und wie sind Sie genau zu dieser Rolle gekommen?
Ja, tatsächlich, EFIM ist bei mir oft zuständig für die Betreuung in der Wohngemeinschaft. Und darüber ist dann, über die Tagesstruktur ist dann quasi der Kontakt hergestellt worden. Und ich wurde gefragt, ob ich Lust hätte, an so einem großartigen Projekt einfach teilzunehmen. Und ich habe gesagt, ja, ich möchte es gerne ausprobieren, ich möchte es mir anschauen. Und inzwischen bin ich eigentlich Feuer und Flamme, was das angeht.
Was macht Ihnen daran so viel Spaß?
Ja, ich habe, sehr viel über meine eigenen Grenzen kennengelernt und auch kennengelernt, dass man auch über seine eigenen Grenzen herauswachsen kann. Und ich habe eine tolle Trainingsgruppe, mit der ich ganz viel Spaß zusammen habe, wo wir viel lachen, wo körperliche Entwicklung, auch weitergeht. Und das bringt ja dieses Projekt auch mit sich. Ne? Also auch über seine eigenen Grenzen rüberzugehen, auch mal neue Erfahrungen zu sammeln und natürlich auch die Kommunikation mit anderen. Also man lernt so viel, dass es einfach wirklich eine Freude ist, das daran teilzunehmen.
Darf ich fragen, was genau Sie auf der Bühne machen und was Ihre, ich sag mal in Anführungsstrichen, Einschränkung ist?
Also bei mir ist es eine seelische Einschränkung, also eine psychische Einschränkung. Ich leide seit 2014 unter einer posttraumatischen Belastungsstörung. Viele traumatische Erlebnisse in Kindheit und Jugend durchgemacht. Und deswegen war es erstmal für mich ganz schwer, Vertrauen zu fassen und mich zu öffnen und mich auch körperlich mehr zu spüren, was für mich manchmal gar nicht so einfach ist. Auch mit dem Stress umzugehen, sich zu konzentrieren und so. Das sind alles so Sachen, die ich jetzt so im Laufe des Projektes, sage ich mal, immer mich mehr gesteigert habe, mehr Selbstbewusstsein bekommen habe dadurch. Also es sind ganz viele positive Sachen, die sich dadurch entwickelt haben eigentlich.
Mhm. Was wünschen Sie sich für die Aufführung am 9. Juli im HR Sendesaal?
Oh, ich wünsche mir einfach, erstmal wünsche ich mir ganz viel Spaß dabei, es ein Stück weit auch genießen zu können. Man hat ja nicht sehr oft die Möglichkeit, erstens vor Publikum sich darzubieten und was darzustellen. Und natürlich einfach auch die Botschaft natürlich auch, dass Kommunikation und Miteinanderreden einfach sehr, sehr wichtig sind. Auch in der heutigen Zeit natürlich nicht nur für das Stück betreffend, sondern dass halt auch alle Menschen aus verschiedenen Hintergründen und zusammen was Großartiges schaffen können.
Björn Oltersdorf, Teilnehmer beim inklusiven Tanztheaterprojekt Babylon. Die Aufführung ist am 9. Juli im HR-Sendesaal. Dafür toi, toi, toi. Und danke Ihnen für das Gespräch.
Ja, vielen Dank.
ARD. Seit rund 100 Jahren zeigt die Sammlung Prinzhorn in Heidelberg Kunst aus der Psychiatrie und von psychisch kranken Menschen. Einst von den Nazis geächtet, ist die Sammlung Prinzhorn heute weltbekannt. Ein Ausschnitt aus einem Beitrag von Eberhard Reuß.
Bildnerei der Geisteskranken heißt das Buch, das der Psychiater Hans Prinzhorn 1922 veröffentlicht. Er sucht nach dem Unbewussten als Ursprung der Kunst. Im Sinne von Sigmund Freud scheint für Prinzhorn das Unbewusste, ja das Unheimliche, der Antrieb künstlerischer Betätigung zu sein. Um das beweisen zu können, schreibt Prinzhorn an Heilanstalten im gesamten deutschsprachigen Raum. Auf seine Bitten und Anfragen erhält er mehr als 5000 Arbeiten von Psychiatriepatienten. Die werden damals noch als Irre, Wahnsinnige, Geisteskranke bezeichnet. Doch manche dieser Patienten verarbeiten ihr Leben und Überleben in der Anstalt mit künstlerischen Mitteln. Ingrid von Balme, heute Kuratorin der Sammlung Prinzhorn.
Ja, das war natürlich bei diesen Anstaltsaufenthalten von bis zu 50 Jahren, was eigentlich eine Diagnose Schizophrenie damals lebenslänglich bedeutete, ein ganz wichtiges Strukturelement, wie man den Alltag gestaltet oder vielleicht auch dieses Schicksal überhaupt ertragen kann. Der Versuch, wieder Ordnung in das Chaos zu bringen und sich mit der eigenen Lebenssituation auseinanderzusetzen.
Vielfach entstand die Kunst auch ohne Malutensilien. In ihrer Not klebten die Patientenkünstler Collagen aus Zeitungsausschnitten. Fehlten Blätter, wurde schon mal auf Toilettenpapier gezeichnet. Beidseitig. Und die Patientin Agnes Richter schneiderte 1895 ein buntes Jäckchen und bestickte es mit ihren Botschaften.
Man kann die Anstalt entziffern: Hubertuspop, Pater, Unglück, meine Schwester, verschiedene Daten und immer wieder ich, ich, ich.
Die Geschichte der Sammlung Prinzhorn ist auch eine Geschichte der NS-Euthanasie. Thomas Röske, der Leiter der Sammlung Prinzhorn in Heidelberg.
Wir sind immer noch dabei zu recherchieren, wer von unseren Patienten, Künstlern Opfer geworden ist. Und wir sind mittlerweile bei einer Zahl von 40 Männern und Frauen, die dazuzählen, leider.
Überlebt haben allein die Werke der Künstler aus der Psychiatrie. Bei Ende des Zweiten Weltkriegs umfasst die Sammlung Prinzhorn 6000 Arbeiten von 485 Patienten. Dass diese Werke die Nazi-Diktatur überdauert haben, ist ein Wunder.
Es gibt einige vergleichbare spätere Sammlungen in anderen Städten, die alle vernichtet wurden in der Nazi-Zeit. Dass die Heidelberger Sammlung erhalten blieb, liegt wahrscheinlich daran, dass man sie missbrauchen konnte für die Ausstellung in Arte der Kunst. Und vielleicht auch daran, dass die Sammlung mit dem Buch von Prinzhorn schon ziemlich bekannt war.
Werke aus der Sammlung Prinzhorn wie Der Wunderhirte von Patientenkünstler August Natterer haben direkten Einfluss auf Max Ernst. Durch ihn wird Prinzhorns Buch Bildnerei der Geisteskranken quasi zur Bibel der Surrealisten, das Standardwerk des Unbewussten in der Kunst. Nach 1945 entstehen dafür die Begriffe Art Brut oder Outsider Art. Das ist nicht zuletzt das Verdienst der Sammlung Prinzhorn. Die zeigt genau deshalb heute auch zeitgenössische Kunst aus der Psychiatrie. Thomas Röske.
Diese Arbeiten sprechen vom Innersten dieser Menschen. Da geben sie etwas preis, setzen sich mit sich selbst auseinander. Ich denke, das ist auf jeden Fall schon ein ganz wesentliches Kriterium für Kunst.
Zu Zeiten von Hans Prinzhorn gab es keine Psychopharmaka. Und künstlerisches Arbeiten wurde nicht zur Therapie eingesetzt. Vieles hat sich seither geändert. Das hat auch Johanna erfahren. Wir sind bei ihr in der Malstube in ihrer Wohnung in Heidelberg. Medikamente haben der jungen Frau geholfen, ihre Psychose in den Griff zu bekommen. Malerei ist eine zusätzliche Unterstützung. Für Johanna sind Bilder wie das Leben. Manchmal muss man ziemlich lange kämpfen, bis was daraus wird. Wie bei diesem Aquarell.
Das hat angefangen mit einem Frosch und dann wurde es zerrissen. Wagner 7 Jahre lang in Arbeit. Immer wieder hat es Nähte und Narben, wie manche Geschichten eines Lebens Narben bekommen. Und jetzt wird es so lange übermalt, bis es sich gänzlich gesund fühlt.
Jedes Bild erzählt eine neue Geschichte und ein anderes Schicksal. Die Sammlung Prinzhorn ist immer größer geworden und wächst weiter. Über 40.000 Arbeiten sind es inzwischen. Das, was Hans Prinzhorn vor 100 Jahren vergebens erträumt hat, ist am Ende nach langen Kämpfen doch noch verwirklicht worden. Ein eigenes Museum. Seit 2001 in einem ehemaligen Hörsaalgebäude der Heidelberger Universitätsklinik untergebracht.
Für alle, die jetzt noch mehr wissen möchten, das war ein Ausschnitt aus dem Feature Malerei aus der Psychiatrie, wie die Sammlung Prinzhorn die Kunst beeinflusst hat. Zu finden in der ARD-Audiothek. Jeder 10. Mensch in Deutschland hat eine schwere Behinderung. Doch in der Kulturszene sind Menschen mit Behinderung fast nicht sichtbar. Woran liegt das? Das habe ich Anna Wagner gefragt. Sie ist Intendantin und Geschäftsführerin des Künstlerinnenhaus Mosonturm in Frankfurt, das in der Region führend ist, was Inklusion und Barrierefreiheit angeht. Hallo, Frau Wagner.
Hallo.
Bevor wir gleich darüber sprechen, was Sie am Mosonturm anders machen, können Sie mir sagen, woher dieses Missverhältnis kommt? Also warum kommen Menschen mit Behinderung im Kulturbetrieb kaum vor?
Der Kulturbetrieb steht stellvertretend für unsere ganze Gesellschaft. Unsere Gesellschaft ist meiner Meinung nach ja von ableistischen Strukturen durchdrungen. Ableismus bedeutet, dass der Maßstab dessen, was als normal angesehen wird, ein voll funktionsfähiger Körper oder eine Person ist, die alle Sinne komplett beherrscht, und darauf aufbauend sind unsere gesellschaftlichen Strukturen geprägt worden. Und das bedeutet, dass Menschen mit Behinderung, neurodivergente Menschen, aber auch Menschen mit chronischen Krankheiten auf sehr, sehr viele Barrieren stoßen, und das auch im Kulturbetrieb.
Gibt es denn belastbare Zahlen, wie viele Menschen mit Behinderung in der Kultur arbeiten? Also jetzt als Schauspieler, Künstler, Booker, egal was?
Ich selber weiß von keinen belastbaren Zahlen, aber wenn ich jetzt von unserer eigenen Struktur spreche, weiß ich, dass eine Person mit Behinderung bei uns an der Institution arbeitet. Es gibt sicherlich auch Kolleginnen, von denen ich das nicht weiß, aber das ist bei einem Team mit gut 45 Personen sehr, sehr wenig. Also wir versuchen zwar, Dinge anders zu machen, Barrieren abzubauen, aber auch der Mosonturm ist unterwegs und noch nicht am Ziel angekommen.
Ja, ich habe den Eindruck, es tut sich tatsächlich was. Also immer mehr Institutionen, Museen, Theaterhäuser versuchen seit ja so den letzten 5 Jahren ungefähr inklusiver zu werden. Und Sie waren jetzt sehr bescheiden, Frau Wagner. Sie sind mit dem Museumsturm aber zumindest hier für die Region Rhein-Main ganz vorne mit dabei. Seit 2022 gibt es am Museumsturm sogar eine eigene Koordinatorin für Barrierefreiheit in Vollzeit. Und im Haus fällt auf, wenn man da unterwegs ist, die Toiletten, die Theke an der Bar. Es gibt Rückzugsmöglichkeiten an vieles, an das andernorts eben nicht gedacht wird. Das ist hier schon barrierefrei gestaltet. Das sind jetzt so bauliche Dinge. Was machen Sie noch beispielsweise, um das Programm für Menschen zugänglich zu machen, die vielleicht ja eine geistige Behinderung haben oder nicht hören oder sehen können?
Wir haben uns in den letzten 1,5 Jahren auf den Weg gemacht, vor allen Dingen unsere Vorstellung für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen zugänglich zu machen. Wir bieten regelmäßig Tastführungen und Audiodeskriptionen an, zum Beispiel am 21.06. und 26.06. bei einer großen Tanzproduktion, die mit ganz viel Musik auch begleitet wird im Bockenheimer Depot, Schaute laut. Und diese Audiodeskription ist von Melanie Hambrecht geschrieben worden, einer blinden Autorin zusammen mit einer sehenden Kollegin. Und man kann dann praktisch eine halbe Stunde vor der Vorstellung sich schon im Rahmen der Tastführung einen Überblick über das Stück verschaffen. Es gibt die Möglichkeit, mit Tänzerinnen in Kontakt zu kommen, die Kostüme anzufassen und dann erleben die Zuschauerin oder das blinde und sehbehinderte Publikum, wenn sie möchten, das Stück mit Kopfhörern, wo bestimmte Bühnenaktionen auch nochmal versprachlicht werden. Taube Menschen, Zuschauerinnen, für die bieten wir auch immer wieder Angebote an. Das ist aber bei uns noch nicht so ausgebaut. Das möchten wir in der nächsten Spielzeit machen, wo taube Menschen oder hörbehinderte Menschen dann über so einen Sensor, der unter dem Sitzplatz ist, auch den Rhythmus und den Klang der Musik zum Beispiel spüren können, wenn sie das möchten. Und wir haben dann auch Gebärdenverdolmetschung on demand, was wir anbieten.
Das ist jetzt also die Seite, wenn wir uns Menschen mit Behinderung im Publikum anschauen, dann gibt es da schon einige Angebote für ausgewählte Stücke. Und wenn wir uns jetzt die andere Seite nochmal anschauen, also Macherinnen von Kultur, in dem Fall Theaterschaffende, was haben Sie da für Projekte? Wie können Sie da Inklusion gewährleisten oder zumindest erhöhen?
Wir arbeiten regelmäßig mit Künstlerinnen mit Behinderungen in leitenden Positionen. Im Juni zum Beispiel wird Claire Cunningham, eine Choreografin mit Behinderungen aus Schottland, bei uns ihre Arbeit beginnen an einem neuen Stück, was dann im November Premiere hat. Das ist nur ein Beispiel von einer Reihe von Künstlerinnen, die bei uns zu Gast sind. Und wir schreiben zum Beispiel auch jetzt in ein paar Wochen ein Residenzprogramm aus, Host, was sich an Künstlerinnen mit Behinderung richtet, die die Möglichkeit bekommen, auch bei uns für einige Wochen zu Gast zu sein und Arbeiten zu entwickeln. Wir fragen dann praktisch die Anforderungen der Künstlerinnen ab und versuchen dann, diese Anforderungen bei uns zu erfüllen. Also das heißt, wenn eine taube Choreografin bei uns zum Beispiel im Haus zu Gast ist, dass wir von Seiten der Institutionen Dolmetscherinnen zur Verfügung stellen, weil bis heute, wir haben vorhin über die ableistischen Strukturen gesprochen, sind es eigentlich immer die Menschen mit Behinderungen, die diese Leistungen selber organisieren und erbringen müssen. Und das ist eine wahnsinnige Ungleichheit und Ungerechtigkeit.
Und auch eine große Hürde dann natürlich, teilzunehmen. Frau Wagner, Sie haben auch ein neues Format, das Sie am Museumsturm seit diesem Frühjahr anbieten. Das ist das FINK, das Forum inklusive Kulturpraxis. Was genau passiert da denn und mit welchem Ziel?
FINK ist ein Format zusammen mit dem Amt für multikulturelle Angelegenheiten. Das ist ein Austauschformat, was alle 3 Monate stattfindet. Das nächste Mal am 21. Juni. In dieser Veranstaltung möchten wir Kulturakteurinnen mit Behinderung, taube Kulturakteure, neurodivergente Kulturakteurinnen oder Menschen auch mit chronischen Krankheiten und nicht behinderte Akteurinnen zusammenbringen und in einen Dialog und in einen Austausch bringen, um Wissen zu bündeln. dass wir nicht alle so isoliert arbeiten und auch, dass Experten mit den jeweiligen Kulturinstitutionen zusammengebracht werden. Das Forum Inklusive Kulturpraxis im Juni wird sich dem Thema Zusammenarbeiten widmen. Da geht es dann um die Frage, was für strukturelle Herausforderungen gibt es eigentlich oder mit welchen Herausforderungen sind wir konfrontiert.
Und warum setzen Sie sich am Museumturm so sehr für Inklusion und Barrierefreiheit ein? Warum haben Sie sich das auf die Fahnen geschrieben?
Es gibt viele unterschiedliche Gründe. Also erstmal ist Barrierefreiheit ein Menschenrecht. Deutschland hat die UN-Behindertenrechtscharta unterschrieben und in vielen Bereichen nach wie vor diese Maßnahmen nicht umgesetzt. Und wir als Kulturinstitution, als öffentliche Institution sehen es als unsere Pflicht, da ja nicht Avantgarde zu sein, aber eigentlich den Standard zu erfüllen. Und gleichzeitig ist es uns ein großes Anliegen, die unterschiedlichsten Perspektiven, die in unserer Gesellschaft existieren, auch in der Kunst und in den darstellenden Künsten zu spiegeln. Das heißt, auch eine Vervielfältigung von Ausdrucksmöglichkeiten, von Körperlichkeiten, hier denen einen Raum zu geben und Künstlerinnen mit Behinderungen befragen diese existierenden Normen. Und wenn ich die Arbeiten mir vor Augen führe, zum Beispiel von Claire Cunningham, leisten einen ganz, ganz wichtigen Beitrag dazu, was eigentlich zum Beispiel ästhetisch möglich ist. Und ja, schaffen eine sehr hohe Qualität und Vielfältigkeit. Deswegen ist das für uns so wichtig.
Also im Grunde keine, in Anführungsstrichen, Einschränkung, sondern eigentlich eine Bereicherung durch Menschen, die selbst vielleicht nicht einen voll funktionsfähigen Körper haben, wie auch immer man den interpretieren möchte. Anna Wagner, Intendantin und Geschäftsführerin des KünstlerInnenhaus Museumturm in Frankfurt. Haben Sie vielen Dank für das Gespräch.
Gerne. Tschüss.
Und das war HR Info Kultur. Den Podcast finden Sie auf hrinforadio.de und in der App oder auf der Website der ARD Audiothek. Mein Name ist Tanja Küchle.